Du warst ja Ende April, Anfang Mai dabei bei der Karawane El Sur Resiste durch den Süden Mexikos. Was war denn der Grund für diese Protestreise durch den Süden Mexikos?
Genau, die Protestreise, die Protestkarawane, das ist so eine bestimmte Politform so ein bisschen, die es vor allem auch in Mexiko gibt, war der Bau der verschiedenen Megaprojekte durch die jetzige Regierung in Mexiko, die einfach gerade super viele krasse Megaprojekte im Süd-Südosten von Mexiko bauen, was ganz krasse Infrastrukturprojekte sind. Der Präsident selber sagt, das ist die vierte Etappe der Entwicklung Mexikos und eine territoriale Neuordnung, sagt er tatsächlich. Also ganz viel Neoliberalismus und neokapitalistische Züge, die da anfangen. Und so zwei große Projekte ist zum einen der Tren Maya, also der übersetzt heißt das Maya-Zug, was eine ziemliche Ironie ist, der einmal so über Yucatan, über die Südhalbinsel entlang geht und offiziell so ein Touri-Zug ist und ganz viele verschiedene Maya-Ruinen und schöne Karibikstrände miteinander verbindet. Gleichzeitig dadurch aber auch die Infrastruktur herstellt, um Güter einfach hin und her zu schiffen, wie das Petroleum, das sie im Golf von Mexiko gerade versuchen zu fracken, aber auch einfach, dass Militärstrukturen viel mehr miteinander vernetzt werden können, weil das ganze Projekt steht unter dem Schirm vom Militär. Die ganzen Gewinne vom Tren Maya geht direkt ans Militär ohne Zwischeninstanz. Und dann das zweite große Megaprojekt ist der Interozeanische Korridor. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein neuer Panama-Kanal in Mexiko an der Meeresenge, wo der Pazifik und der Atlantik nicht so weit voneinander entfernt sind. Aber anstatt ein Kanal machen sie es so, dass an beiden Seiten ein riesengroßer Hafen entsteht. In Salina Cruz soll der größte Hafen Amerikas gerade entstehen. Und dann die zwei Häfen einfach mit einer Zugstrecke miteinander verbunden werden. Und um dann einfach die West-Ost-Verbindung schneller zu machen. Und da erhoffen sie sich ganz viel Einkommen natürlich. Und das, die Idee aber eigentlich dahinter eben auch ist, dass es nicht nur diese Zugstrecke bleibt, sondern dass an dieser Zugstrecke ganz, ganz viele Industrieparks angebaut werden. Also da reden wir von Nestle, Coca-Cola etc. Aber eben auch jetzt bei der ersten Ausschreibung waren allein 2000 deutsche Firmen dabei, sowas wie VW, BMW, Tesla etc., die da riesige Industrieparks entlang dieser Zugstrecke aufbauen wollen. Und dadurch wird natürlich, gerade wenn man sich diese vom Tren Maya, aber auch im Korridor anschaut, sind das halt vor allem Bereiche, wo indigene Gruppen und indigene Gemeinden vor Ort sind und deren Land wird sehr, sehr billig abgekauft, weil sie fast erpresst werden und sie erpresst werden. Wahlen werden manipuliert oder sie werden auch einfach enteignet, was natürlich dann zu weiteren Problemen führt und auch eine wahnsinnige Umweltzerstörung, die das Ganze mit sich trägt.
Deswegen organisieren sich auch viele, gerade indigene Gemeinden, Dörfer, dagegen. Und die sagen auch, das bedroht ganz konkret unseren natürlichen Lebensraum. Kannst du uns vielleicht schildern, wodurch und wie genau wird denn dieser Lebensraum zerstört?
Ich kann ein Beispiel nennen, das ich sehr, sehr bewegend fand. Das war ich glaube, am fünften Tag der Karawane waren wir in Tabasco. Das ist der Bundesstaat, der auch am Golf von Mexiko liegt, gerade am Anfang von der Yucatan-Halbinsel ist. Und wir waren dann in einem kleinen Dorf, das heißt El Bosque, also übersetzt der Wald. Von dem Wald war nichts mehr zu sehen tatsächlich. Und auch vor 5 Jahren, also 2019, weniger als 5 Jahre, waren da tatsächlich so um die 150 Familien dort gewohnt haben. Und heute sind es noch genau 25 Familien, die da wohnen. Das Problem ist, dass der Meeresspiegel rasant ansteigt. Und das ist natürlich schon auch der Klimawandel natürlich, der auch mit dieser ganzen Abholzung zusammenhängt, was mit diesen Megaprojekten passiert. Aber es ist eine zu kurze Zeit, damit es nur am Klimawandel liegt, weil das Meer einfach so krass angestiegen ist, dass die ersten 3 Häuserreihen komplett im Meer verschwunden sind. Also man steht da einfach und man sieht die Schule, die da vielleicht das Dach noch rausschaut vom Haus oder das Kulturzentrum oder das Gesundheitszentrum oder solche Sachen. Dann hat sich gab es eine Gruppe, die das Ganze juristisch begleitet, 2019, die Gemeinde. Und die haben halt eben herausgefunden, dass im Zuge einer der großen Raffinerien, die wird dort in der Gegend gebaut, die heißt oder ist am Dos Bocas, nennt die sich, die neue Gerste fördern soll und vor allem Erdöl eigentlich aus dem Golf von Mexiko, dass die, um die zu bauen und auch das Fracking zu betreiben, aus dem naheliegenden Fluss ganz, ganz viel Stein und etc. rausgeholt hat, was sie jetzt fürs Bau brauchen, was zu einer krassen Erosion geführt hat, weswegen der Sand an der Küste einfach abrutscht die ganze Zeit, was dazu führt, dass also die Fläche einfach, auf der das Dorf ist, einfach verschwindet und manchmal verlieren sie bis zu 10 Meter nachts so. Und zum anderen ist es auch so, durch diese Fracking-Sachen wurden Sandmaterialien verlagert, die sie anscheinend auch vor dem Dorf irgendwie hingeschüttet haben relativ, was auch zu einer krassen Steigerung des Meeresspiegels einfach geführt hat. Und ja, jetzt geht einfach ein Dorf im Meer unter und die haben dem Staat auch, oder schon seit längerem Staat Bescheid gesagt, so, hey, unser Meer, also wir verschwinden hier einfach, wir brauchen irgendwie eine Rekularisierung, also eine Umsiedelung. Und das ist jetzt ein sehr langsamer Prozess und die Prognosen sind, dass sie es vielleicht in 7 Monaten oder so melden werden, wie es aussieht, aber die Prognosen sind, dass es in 5 Monaten das Dorf einfach nicht mehr existent ist, weil es komplett im Meer ist. Und es ist, glaube ich, eins dieser jetzt schon sehr drastischen Bilder, was solche Megaprojekte für Auswirkungen haben.
Du hast ja jetzt einen Tag geschildert oder den Ort, wo ihr an einem Tag dieser Protestkarawane El Sur Resiste wart. Ihr seid rumgereist und habt ganz viele verschiedene Dörfer angeschaut oder mit den Bewohnern und Bewohnerinnen auch sprechen können. Wo wart ihr denn da unterwegs?
Also wir haben angefangen im Süden Mexikos in Chiapas, das südlichste Bundesstaat. Dann sind wir dann Küste entlang gegangen nach Oaxaca hoch. Und von Oaxaca sind wir dann einmal drüber auf die andere Meeresseite nach Veracruz, im Süden von Veracruz. Und von Veracruz dann über Tabasco, über die Yucatan-Halbinsel einmal komplett, fast bis Cancun hoch. Und dann über Campeche, das ist, wo so die zweite grüne Lunge der Welt ist und das zweite größte zusammenhängende Waldstück der Welt nach dem Amazonas liegt, wo alle Megaprojekte auch gut durchgehen und kaputt machen gerade alles, sind wir dann wieder nach Palenque, was dann schon wieder in Chiapas ist, um dann nach San Cristobal zu gehen. Und die ganze Karawane ist vom CNI organisiert, das ist der Congreso Nacional de los Indígenas, also der indigenen Gemeinschaften dort vor Ort. Und wir waren da eigentlich auch vor allem in Dörfern, aber auch in Protestcamps. Ein-, zweimal waren wir auch in der Stadt oder Städtchen wahrscheinlich eher zu sagen, und haben uns dann mit den aktiven Gruppen vor Ort einfach getroffen, um uns mit denen auszutauschen, um denen irgendwie Raum zu geben, auch andere Gemeindemitglieder oder andere Menschen in ihren Umgebungen darüber zu informieren, mit ihnen Solidarität zu zeigen, sie sind auch einfach nicht allein bei der ganzen Aktion. Es war immer sehr bewegend zu sehen, wenn die Leute dann wir waren 200 Leute auf der Karawane, dann anzukommen und zu merken, krass, ihr seid super viele und ihr seid irgendwie in dem gleichen Kampf wie wir. Das war sehr stärkend für viele Leute.
In dem Aufruf zu der Karawane El Sur Resiste ist ja auch von Projekten des Todes die Rede, die ausschließlich auf kapitalistische Verwertung ausgerichtet seien. War das auch ein starkes Thema bei der Karawane?
Auf jeden Fall. Also diese ganzen Projekte werden ja gemacht aus kapitalistischen Zwecken für die Regierung und die Regierung wirkt auch damit, dass es eine Entwicklung ist für unser Land etc. Und dann ist die Frage aber ganz klar, für wen diese Entwicklung ist und wer davon profitiert. Und das sind entweder die Menschen in Mexiko, die eh schon Geld haben und sich diese ganzen Grundstücke jetzt auch leisten können, da Hotels hinzubauen, die eben enteignet werden von indigenen Gemeinden, oder halt ganz viele ausländische Investoren. Und die indigenen Gemeinden sagen ganz klar, ohne unser Land können wir nicht leben, weil wir Subsistenzwirtschaft betreiben und von unserem Land einfach zum einen finanziell abhängig sind, aber natürlich auch ganz viel kulturelle, spirituelle Sachen damit verbunden sind. Und damit ist automatisch dieses Land wegnehmen und Landraub automatisch verbunden mit diesen Projekten des Todes, wie sie die einfach ganz drastisch nennen.
Die mexikanische Regierung, die sagt aber auch, ja, aber mit diesen Projekten schaffen wir ja auch Arbeitsplätze genau für euch, die ihr dort lebt. Und es gibt auch Sozialprogramme für die Betroffenen in der Gegend. Was sagt die Karawane oder was sind da die Antworten dazu?
Na, natürlich sagen die es, und die haben eine sehr große Propaganda tatsächlich. Aber mir hat das ein Kompass sehr, sehr bildlich erklärt. Er hat gemeint, er hat jetzt dieses Stück Land und dem wird ihm jetzt halt enteignet. Und dann wird ein Hotel drauf gebaut und auch in dem Hotel kann er dann während der Konstruktion erstmal arbeiten, zum ziemlich scheiß Arbeitsbedingungen, einem scheiß Lohn. Und wenn das dann fertig gebaut ist, ja, dann kann er wahrscheinlich als Tellerwäscher da arbeiten. Und das sind beides Jobs, mit denen er nicht seine Familie ernähren kann. Und zusätzlich hat er kein Land. Also das sind dann die Entwicklungen, die dadurch auch entstehen und die Arbeitsplätze, die geschaffen werden, die nur im Niedriglohnsektor sein werden.
Du hast ja vorhin den Tren Maya, wie er von der mexikanischen Regierung genannt wird, erwähnt. Dieser Zug, der soll ja durch den Süden Mexikos gehen. Da sagt die mexikanische Regierung aber auch, es ist ja immer eine Forderung auch nach mehr Zugang zu öffentlichen Nahverkehr oder überhaupt zu Mobilität, damit die Menschen auch nicht so abgeschnitten sind von Kommunikation, damit sie vielleicht auch leichter in die Städte kommen, zu Gesundheitseinrichtungen. Was ist die Kritik daran?
Ja, natürlich. Also ich glaube, gerade wenn wir irgendwie mit einer deutschen Perspektive draufschauen, denken wir irgendwie auch an Züge und denken, Züge sind super Transportmittel, sind umweltfreundlich etc. Das stimmt ja auch an sich und das würde ich auch nicht widersprechen, aber der Zug wird tatsächlich als Touristenzug gebaut. Er macht Mobilität auf, aber nur für bestimmte Menschen macht er diese Mobilität auf. Wenn man sich auch diese Werbevideos anschaut, das ist ein krasser Hightech-Zug, der mit der Deutschen Bahn zusammen entwickelt wird, unter anderem Siemens und so. Und der kann sich einfach nicht geleistet werden von allen Menschen. Und er fährt diese Strecke ab, die heutzutage auch die ganzen Autobusse, die es in verschiedenen Varianten und Preisen gibt, auch abfahren. Das heißt, wirklich mehr wird da überhaupt nicht erschlossen. Und was man auch damit bedenken muss, es wird zwar, dieser Zug wird gebaut, was Mobilität bringt, aber gleichzeitig und grüne Mobilität, die auch immer gesagt wird, bringt, werden aber auch zwei weitere Flughäfen zum Beispiel gebaut, genau an diesem Zug auch entlanggehend. Das heißt, es ist einfach nur eine von vielen Infrastrukturen, die zum Teil da irgendwie gerade gebaut werden. Aber die Leute, die jetzt schon abgeschieden sind davon, die werden dann noch weiter abgeschieden sein von der Mobilität.
Wie groß ist denn die Umweltzerstörung durch den Trennmaier?
Sehr groß und vor allem sehr nachhaltig. Also zum einen habe ich ja schon erwähnt, diese zweite grüne Lunge der Welt wird auf jeden Fall ziemlich zerstört und kaputt gemacht, was für die Artenvielfalt sehr extrem ist. Aber ich glaube, eins der Beispiele, die ich am drastischsten tatsächlich finde, ist, dass in der Yucatan-Halbinsel ist ein ganz poröser Boden mit einem krass ausgeprägten Höhlensystem unter Wasser mit so Zenoten nennen sich, das sind so Wasserlöcher, die so zu 80-90% miteinander untereinander einfach verbunden sind und die auch zum großen Teil bis heute überhaupt nicht klar ist, wo die überhaupt sind und damit den größten Süßwasservorratsspeicher des Landes sind. Und der Zug wird genau oben drüber einfach gebaut, weil dadurch, dass der Boden so porös ist, wird der einfach einstürzen. Es ist gefährlich für die Zenoten, es ist gefährlich für den Zug. Die meisten drüber geschaut haben, haben gemeint, es macht keinen Sinn, dass der so gebaut wird. Es ist einfach viel zu gefährlich, es wird alles kaputt gehen. Und wenn die Zenoten kaputt gehen, die Süßwasserspeicher kaputt gehen, die dann natürlich dann verbunden sind mit dem Wald drumherum, wird der Wald absterben, die bis zu der Küste zu den Mangrovenwäldern verbunden sind. Die werden kaputt gehen. Die Mangrovenwälder sind immer eine natürliche Schutzbarriere für Hurricanes und Tsunamis und solche Sachen. Und da geht ganz viel über die Yucatan-Halbinsel kaputt, was aber auch wieder Auswirkungen auf das Riff hat, weil die Mangroven natürlich der Anfang vom Meer sind und lauter solche Sachen. Das heißt, ein Ökosystem kaputt und alle anderen Ökosysteme folgen damit. Und damit hat es schon eine extrem große Auswirkung einfach.
An dem Bau von diesem Trennmeier, den ja die Indigenen übrigens nicht so genannt haben wollen, weil sie wurden ja nicht gefragt, ob der so heißen darf, ja. Beteiligt an dem Bau ist ja auch die Deutsche Bahn. Dagegen gibt es eine Kampagne, auch hier in Deutschland von Aktivistinnen, auch die mexikanischen Aktivistinnen haben da Kritik an der Deutschen Bahn geäußert. Wie reagiert denn die Deutsche Bahn darauf?
Leider überhaupt nicht. Also es war ein sehr langer Prozess, das überhaupt rauszufinden, ob sie beteiligt sind oder nicht. Und sie sind als Schattenbetreiber eben mit beteiligt. Die DB Consulting auch tatsächlich nur. Also die ist eine Tochterunternehmen von der DB und das haben wir über eine parlamentarische Anfrage nur herausbekommen. Wir haben die DB davor des Öfteren gefragt und es ist keine Antwort gekommen. Und dann, dadurch, dass sie halt Teilstaatsunternehmen sind, ging es dann über die parlamentarische Antwort. Und die DB äußert sich einfach gar nicht dazu. Die sagt nichts.
Ihr habt ja jetzt viele Orte bereist. Ihr seid mit vielen Menschen zusammengekommen, die euch berichtet haben. Ihr habt aber auch Schwierigkeiten gehabt, beziehungsweise die indigenen Gemeinden, bei denen ihr Besuch habt, nämlich durch mexikanische Sicherheitskräfte. Was ist da passiert?
Ja, das war am dritten Tag, waren wir in einem Protestcamp, das nennt sich Tierra Libertad, also Erde und Freiheit. Und es war sehr, sehr beeindruckend. Die haben einfach da wo die Zuglinien entlang gebaut werden soll, für den interozeanischen Korridor, da haben sie einfach sich hingesetzt, genau drauf, auf diese Strecke, weil das ein Stück Land von ihrer Gemeinde eben ist und haben das einfach, ich würde nicht sagen besetzt, weil es ist ihr Land, aber waren da einfach und die haben wir besucht und das war sehr bewegend und sehr spannend. Und dann sind wir am nächsten Tag, waren wir an einem anderen Ort und dann haben wir eben einen Anruf bekommen von einem der Aktivisten dort, dass die Marine, das Militär und die Polizei eben gerade da waren und einfach das ganze Camp auseinandergenommen haben, alle Werkstände entgegen mitgenommen haben, gegen eine Frau anscheinend physische Gewalt ausgeübt worden ist und 6 Leute mitgenommen haben, und zwar ins Gefängnis in Oaxaca-Stadt, das schon einige Stunden entfernt ist. Dann haben wir spontan entschlossen, die interozeanische Straße, die schon existiert, zu besetzen für 1-2 Stunden in Solidarität mit den Genossinnen dort vor Ort. und haben ganz viel Kampagnenarbeit gemacht, sowohl international als auch national. Die Menschenrechtsbüros haben sich alles sofort in Kontakt mit Ohaka Stadt in dem Gefängnis gesetzt. Und dann ist es auch Gott sei Dank passiert, dass 3 Tage später die 6 Genossinnen entlassen wurde, alle mit leichten Verletzungen und blauen Flecken. Aber sie sind entlassen worden, da war natürlich auch sehr froh drüber. Aber das zeigt halt auch auf, dass der mexikanische Staat auf jeden Fall kein Interesse daran hat, dass publik wird, wenn Gemeinden sich wehren und sie nicht wirklich durchgreifen. Und das ist natürlich auch eine Aufgabe von uns als Internationalistas, aber auch von den Menschen in Mexiko ist, dass wir weiterhin jetzt mit den Gemeinden in Kontakt bleiben und schauen, was passiert. Und wenn was passiert, dass wir auch medial reagieren und sie supporten, unterstützen.
Am Ende der Karawane stand ja auch ein internationales Treffen in San Cristobal, eben in Chiapas. Wie war das Treffen?
Das Treffen war sehr beeindruckend. Wir waren um die 1000 Menschen, die da waren. Ganz, ganz viele Menschen aus der Region von Chiapas, ganz viele Leute aus den Gemeinden, aber auch aus Mexiko-Stadt oder überall von Mexiko. Es gab verschiedene Menschen aus Zentralamerika, die auch da waren mit Vorträgen und halt die Internationalistas, die eben auch auf der Karawane dabei waren. Und es war das erste große internationale Treffen tatsächlich seit der Pandemie. Und das hat man deutlich gemerkt in der Stimmung, die Menschen, die da waren. Und es war so aufgebaut, dass es einen Tag ging es viel um Impuls und Workshops, ganz viele kleine und auch große. Und der zweite Tag war eigentlich nur dazu da, dass man sich miteinander kommuniziert und vernetzt und sich gegenseitig kennenlernt. Und das war eine gute Kombination inhaltlich, aber auch ganz viel auf Beziehungen aufzubauen.